Gerade erst sind wir vom Friedhof gekommen, wo wir die Schwiegermutter des jungen Mannes beerdigt haben. Nun sind wir zum Kaffee bei ihm zu Hause eingeladen, ich, die Pfarrerin, mittendrin. Der junge Mann ist ein Hitzkopf. Er ist schnell auf die Palme zu bringen und er provoziert oft auch andere. Irgendjemand aus der Nachbarschaft muss etwas Dummes zu ihm gesagt haben. Jedenfalls, er ist aus dem Häuschen und er schreit herum, das lasse ich mir nicht gefallen. Seine Mutter, sehr zu meinem Erstaunen, bestärkt ihn. Nein, das musst du dir nicht bieten lassen. Er ruft, ich gehe da jetzt drüber, ich lasse mir das nicht bieten. Ich, mittendrin, stelle mir vor, dass dabei nicht nur wüste Worte und Fäuste fliegen und überlege mir, wie ich da am besten wieder rauskomme. Ich weiß nicht mehr genau, ob ich es laut gesagt auf jeden Fall gedacht habe. Sie werden doch nicht, nicht doch. Ich habe mich schon mitten in einer Nachbarschaftsschlägerei, womöglich auf offener Straße, gesehen. Irgendetwas muss ihn zur Vernunft gebracht haben. Vielleicht hat er an seine Frau gedacht, die um ihre Mutter trauerte. Er ist jedenfalls nicht hinübergegangen, nicht an diesem Nachmittag. Und ich bin dankbar, Gott dankbar für einen Augenblick der Vernunft bei diesem jungen Mann. Nein, das musst du dir nicht bieten lassen. Wie kann man als Mutter, bald im Rentenalter, bloß noch so Öl ins Feuer gießen, habe ich mir gedacht. Werden manche Menschen denn nie erwachsen? Ihr Sohn wäre sicher nicht nur mit einem blauen Auge zurückgekommen. Und deshalb sagen wir den Kindern in der Schule schon, Gewalt ist keine Lösung. Meine ostfriesische Studienfreundin hatte ein paar Sprüche auf Lager. Einer davon, bei uns ist jeder zu gebrauchen, zur Not als abschreckendes Beispiel. Gut, wenn man aus Fehlern anderer lernen kann. Heute möchte ich mit Ihnen ein gutes Beispiel aus der Bibel anschauen. Ein Beispiel einer klugen Frau, von der wir lernen können. Die hätte auch sagen können, soll der alte Hitzkopf doch lassen, machen, was er will. Von mir lässt er sich sowieso nichts sagen. Ich muss ja froh sein, wenn er nicht auch noch auf mich losgeht. Die Geschichte lesen wir in der Bibel im Alten Testament. Erstes Buch Samuel, Kapitel 25. Ein langes Kapitel, ein langer Predigtext. Ich weiß nicht, ob Sie sie kennen, Abigail, diese kluge Frau. Der Prophet Samuel war gestorben, alle Leute aus Israel kamen zusammen und trauerten um Samuel. Man begrub ihn in seinem Haus in Rama. David, noch nicht König geworden, zwar gesalbt, aber noch nicht auf dem Thron. Saul war noch auf dem Thron und hat David zum Feind erklärt. David zog weiter in die Gegend von Maon, also außerhalb der Zivilisation. In der Ortschaft Maon lebte ein Mann, der beim Dorf Karmel Viehwirtschaft betrieb. Der Mann war sehr reich, ihm gehörten 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Er war gerade beim Scheren seiner Schafe und hielt sich deshalb beim Dorf Karmel auf. Der Mann hieß Nabal und seine Frau hieß Abigail. Sie war eine kluge und sehr gut aussehende Frau, der Mann aber war ein harter und schlechter Mensch, ein Nachkomme des Kaleb. David hörte in der Wüste davon, dass Nabal beim Scheren seiner Schafe war. Da schickte David 10 junge Männer los und sagte zu ihnen, zieht hinauf nach Karmel, geht zu Nabal und begrüßt ihn in meinem Namen. Dann richtet ihm von mir aus, ich wünsche dir Glück das ganze Jahr. Es soll dir und deiner Familie gut gehen und auch deinem Besitz. Ich habe gehört, dass du deine Schafe scheren lässt. Da möchte ich dich daran erinnern, dass deine Hirten sich bei uns aufgehalten haben und wir haben ihnen nichts zuleide getan. Kein einziges Schaf ist ihnen weggekommen, solange sie beim Dorf Karmel gewesen sind. Frag nur deine Leute, die bestätigen es dir. So bitte ich dich jetzt für meine Männer, dass du dich ihnen gegenüber großzügig zeigst. Wir sind ja an einem Festtag gekommen. Gib also deinem Sohn David und seinen Männern, was du gerade zur Hand hast. Die Männer Davids gingen los und redeten im Namen Davids mit Nabal. Sie richteten ihm alles genau aus, wie David es ihnen aufgetragen hatte. Dann warteten sie ruhig ab. Nabal aber gab Davids Männern folgende Antwort. David, Wer ist das denn? Wer ist denn schon der Sohn Isais? Was sich doch heute alles so herumtreibt. Jede Menge Sklaven, die ihrem Herrn weggelaufen sind. Ja, ich habe Brot und Schlachtfleisch und Wein, aber das bekommen die, die meine Schafe scheren. Auf keinen Fall werde ich etwas davon abgeben, schon gar nicht an Leute, von denen man nicht mal weiß, woher sie kommen. Da kehrten die Männer Davids auf der Stelle um und traten den Rückweg an. Als sie bei David ankamen, berichteten sie ihm alles. Daraufhin sagte David zu seinen Männern, nehmt euer Schwert und hängt es euch um. Da griff jeder zu seinem Schwert, auch David. Dann zogen sie mit David los, etwa 400 Mann. 200 Mann blieben zurück beim Gepäck. Bei den Hirten war ein junger Mann gewesen, der hatte Abigail, die Frau Nabals, benachrichtigt. Achtung, David hat Boten aus der Wüste geschickt, die überbrachten unserem Herrn eine Grußbotschaft, doch Nabal hat sie übel beschimpft. Dabei waren die Männer doch gut zu uns, sie haben uns nichts zuleide getan. Kein einziges Schaf ist uns weggekommen, solange wir mit ihnen herumgezogen sind, draußen auf dem freien Feld. Tag und Nacht boten sie uns Schutz, als wir die Schafe in ihrer Nähe weiden ließen. Jetzt überleg dir und sieh zu, was du tun kannst, denn das Unheil ist eine beschlossene Sache, das unserem Herrn und seinem ganzen Haus droht. Er ist aber so ein übler Mensch, dass man mit ihm darüber nicht reden kann. Da nahm Abigail schnell 200 Brote, 2 Krüge Wein, 5 fertig zubereitete Schafe, 5 Säckchen mit geröstetem Korn dazu, 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen. Das alles packte sie auf die Esel. Dann sagte sie zu ihren Knechten, geht schon mal voraus, ich komme gleich nach. Ihrem Mann Nabal aber sagte sie nichts davon. Abigail hatte sich auf ihren Esel gesetzt, sie ritt auf der einen Seite den Berg hinunter, David und seine Männer kamen von der anderen Seite und so trafen sie plötzlich aufeinander. David hatte gerade noch geschimpft, für nichts und wieder nichts habe ich aufgepasst, alles was diesem Kerl gehört, habe ich in der Wüste beschützt, nichts ist weggekommen von seinem Besitz. Doch statt dass er sich bei mir bedankt, hat er mich schlecht behandelt. Gott soll nun David antun, was immer er will. Ich werde keinen von Nabals Leuten am Leben lassen, die da wie Hunde an die Wand pissen. Bis zum Morgen sind sie alle tot. Als Abigail sah, dass David ihr entgegenkam, stieg sie schnell vom Esel herab. Sie verneigte sich vor David bis zur Erde und warf sich mit dem Gesicht auf den Boden. Wie sie David so zu Füßen lag, sagte sie, mein Herr, es ist alles meine Schuld. Erlaub doch deiner Magd offen mit dir zu reden. Bitte hör dir an, was deine Magd zu sagen hat. Mein Herr, du darfst Nabal nicht ernst nehmen, diesen üblen Kerl, denn er ist so, wie er mit Namen heißt. Nabal bedeutet Dummkopf und dumm ist er ja. Mein Herr, du hast deine Männer zu uns geschickt, aber ich, deine Magd, war nicht da, als sie kamen. Und nun, mein Herr, erinnere ich dich daran, beim Leben des Herrn deines Gottes, bei deinem Leben, der Herr Gott selbst hat dich daran gehindert, dass du schwere Schuld auf dich geladen hast. Du hast nämlich kein Blut vergossen und dich nicht mit eigener Hand gerächt. Deinen Feinden aber soll es wie Nabal gehen. Nabal wird bestimmt seine Strafe bekommen und alle, die meinem Herrn David schaden wollen. Bitte nimm jetzt dieses Geschenk an, das deine Magd ihrem Herrn mitgebracht hat. Du sollst es unter den Männern verteilen, die meinem Herrn auf Schritt und Tritt folgen. Verzeih deiner Magd ihre Offenheit. Gott, der Herr, wird dir zum Königshaus verhelfen, das Bestand hat. Denn durch dich führt Gott, der Herr, seine Kriege. Man wird dir nichts Böses vorwerfen können dein Leben lang. Und doch gibt es einen Menschen, der dich verfolgt und dich umbringen will. König Saul. Trotzdem wird mein Herr sein Leben nicht verlieren, denn Gott, der Herr, bewahrt die Menschen, deren Namen im Beutel des Lebens verschnürt sind. Ein schöner Satz. Gott, der Herr, bewahrt die Menschen, deren Namen im Beutel des Lebens verschnürt sind. Dagegen wird er das Leben deiner Feinde wegschleudern wie einen Stein mit der Schleuder. Auch wird der Herr all das Gute tun, das er dir zugesagt hat. Er wird dich zum königlichen Hirten bestimmen, dass du über Israel herrschst. Dann aber soll mein Herr nichts bereuen müssen. Dann musst du dir nicht vorwerfen, dass du unnötig Blut vergossen hast und dich mit eigener Hand gerächt hast. Sonst könnte das für dich ein Hindernis sein und ein Stein des Anstoßes. Wenn es also Gott, der Herr, gut mit dir meint, dann denk an deine Magd. Da sagte David zu Abigail: Gelobt sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der dafür gesorgt hat, dass du mir heute begegnet bist. Gelobt sei deine Klugheit, du sollst gesegnet sein, weil du mich heute vor Schuld bewahrt hast. So habe ich kein Blut vergossen und mich nicht mit eigener Hand gerächt. Doch das schwöre ich beim Leben Gottes des Herrn, bei dem Gott Israels, der mich daran gehindert hat, dir etwas Böses anzutun. Wenn du mir nicht so schnell entgegengekommen wärst, hätte ich keinen von Nabals Leuten am Leben gelassen. Noch vor Anbruch des Tages hätte ich sie alle getötet, die da wie Hunde an die Wand pissen. Dann nahm David die Gaben an, die Abigail ihm mitgebracht hatte, und sagte zu ihr: Nun geh in Frieden nach Hause. Ich habe auf dich gehört und deine Bitte erfüllt. Als Abigail zu Nabal nach Hause kam, feierte der gerade ein ausgelassenes Fest. Es war wie ein Fest bei einem König. Nabal war bester Stimmung und schwer betrunken. Darum erzählte sie ihm nichts bis zum anderen Tag. Am nächsten Morgen aber, als er seinen Rausch ausgeschlafen hatte, erzählte ihm seine Frau die ganze Geschichte. Da erlitt Nabal einen Schlaganfall und lag regungslos da wie ein Stein. Nach weiteren 10 Tagen ließ Gott der Herr ihn sterben. Als David hörte, dass Nabal gestorben war, sagte er: Gelobt sei der Herr, er hat diese Angelegenheit für mich zu Ende gebracht und Nabal für seine Unverschämtheit bestraft. Dadurch hat er seinen Knecht vor Schuld bewahrt, denn das Böse, das Nabal tat, hat Gott der Herr auf ihn zurückfallen lassen. Daraufhin schickte David Boten zu Abigail und ließ ihr ausrichten, dass er sie heiraten wolle. Die Boten Davids kamen also zu Abigail nach Karmel und sagten ihr: David hat uns zu dir geschickt, er möchte dich zur Frau nehmen. Da stand sie auf, verneigte sich mit dem Gesicht zur Erde und sagte: Hier ist deine Magd. Sie ist ja nur eine Sklavin, die dazu da ist, den Knechten meines Herrn die Füße zu waschen. Dann machte sich Abigail schnell auf den Weg, sie setzte sich auf ihren Esel und ihre 5 Dienerinnen folgten ihr. So ritt sie den Boten hinterher und wurde Davids Frau. David hatte auch noch Ahinoam aus Jezreel geheiratet. Diese beiden waren also Davids Ehefrauen. Außerdem war David mit Michal verheiratet, der Tochter Sauls. Doch Saul nahm sie ihm weg und vermählte sie mit Paltiel, dem Sohn des Laish aus Galim. Soweit die Geschichte von Abigail in der Bibel. Vielmehr wird eigentlich gar nichts mehr erzählt. Ab und zu wird auf sie angespielt in irgendwelchen Erzählungen, auf die Klugheit dieser Frau. Wie gut, dass die Bibel mit beiden Beinen im Leben steht. Sie erzählt nicht nur von frommen und klugen Menschen, sondern auch von Fehlern und Schwächen. Ohne die Erzählung von Abigail hätten wir nur von David gehört. David, der sich Respekt verschaffen will und dabei in seinen Plänen maßlos über jedes Ziel hinausschießt und das auch noch vor Gott schwört. Was für eine furchtbare Faszination muss Krieg und Kämpfen für manche Menschen haben. Dass sie dabei in Kauf nehmen, sich und andere schwer zu verletzen, zu Tode zu bringen. Das ist doch eigentlich kein Ruhm, wenn einer nach einer Schlacht dasteht, selbst den Kopf unter dem Arm daherträgt und dann sagen kann: Ich habe bei dir aber mehr Unheil angerichtet als du bei mir. Ich habe dir mehr Schaden zugefügt. Ich habe bei dir mehr Menschen umgebracht und mehr Dinge zerstört. Eigentlich muss man dafür sich doch schämen. Kein Wunder, dass Jesus solche doofen Spiele nicht mitspielte und auch nicht gut geheißen hat. Radikal andersherum war seine Devise: Selig sind die Frieden stiften. Wir haben es gehört. Rechte Backe, linke Backe. Wenn du so ein Feigling bist, zuzuschlagen, wenn ein anderer dieses Spiel nicht mitmacht, dann verlierst du deine Würde schon, bevor du zugeschlagen hast. So empfiehlt Jesus. Ob das heute noch funktioniert? Abigail hat das aber gewusst oder geahnt und konnte das Unheil ja nicht einfach herankommen lassen. Abigail, ihr Name, die Freude des Vaters. Wenn ihr Vater sich so genannt hat, dann frage ich mich, warum er ihr so einen brutalen Mann zum Mann gegeben hat. Oder Abigail, Fröhlichkeit ist mein Vater als Charakterzug. Ich bin eine Tochter der Fröhlichkeit, eine fröhliche und kluge Frau. Man stelle sich Abigail vor, wie sie die Geschehnisse um David und Nabal erzählt bekommt. Was ging in ihrem Kopf vor? Sie hatte wahrscheinlich das Bild des drohenden Leids vor Augen, das ihr und für die anderen, die bei ihr und bei ihrem Mann wohnten, nun eigentlich entgegenkam. Sie erkennt die Situation Davids, der Nabal wohl nicht um Unterstützung gebeten hätte, wenn er nicht das Recht dazu gehabt hätte. Wahrscheinlich war sie auch von Davids Verhalten ihren Hirten gegenüber überzeugt, dass es ein korrektes Verhalten war. Nun kann man Davids Reaktion auf diese unangemessene und beleidigende Antwort von Nabal als typisch männliches Gehabe einordnen, aber Abigail sieht mehr. Sie weiß, da ist ein Anführer David, dem nichts anderes übrig bleibt, als durchzugreifen. Wie steht er denn vor seinen Männern da, wenn jeder, der ihm gegenüber sich unangemessen verhält, ihm Hilfe ausschlägt, wenn er ihn bittet und ihn demütigt? Soll das ein mächtiger König werden? Und so weiß das Abigail, dass Lebensmittel schicken allein nicht die Lösung ist. Man muss hingehen, man muss sich entschuldigen, man muss erklären. Und sie erkennt, dass Nabal das nicht niemals tun würde. Dass er die Situation mit all ihren Ebenen und Auswirkungen ja nicht einmal begreift. Ja, Nabal hatte schon recht. David hatte auch Männer bei sich, die irgendetwas angestellt hatten. Dahergelaufene Gesindel. Männer, die vor irgendetwas weggelaufen waren und nicht alle hatten einen guten Ruf und sie mussten sich abseits der Zivilisation aufhalten. David hat sie zu seiner Truppe gemacht und sie schützten ihn und er versorgte sie. Nabals Verhalten gegenüber Davids Forderungen machen nun jegliche Wiedergutmachung ohne Gesichtsverlust unmöglich. Also setzt sich Abigail kurzerhand selber auf einen Esel und macht sich auf den Weg. In großer Geste spricht sie David persönlich an, gibt sich die Schuld an dem, was geschehen ist. Sie war nicht rechtzeitig zur Stelle, um die Verhandlungen zum Guten zu beeinflussen, ob sie es gekonnt hätte. Nun machte Abigail es David auf diese Weise leicht, von seinem Vorhaben abzusehen, ohne dass er das Gesicht verliert. Wenn David durch Abigail von seinem brutalen Plan abgehalten wird, dann kann er seinen Schwur, den er vor Gott gegeben hat, wegstecken, alle diese Männer zu töten. Man kann Davids Erleichterung über diese Wendung förmlich spüren und auch die Dankbarkeit gegenüber Abigail, die sie aus dieser brenzligen Situation alle miteinander gerettet hat. Woher wusste Abigail, wie sich David und Nabal verhalten würden? Die Antwort ist, glaube ich, einfach. Sie war eine empathische Frau. Sie fühlt das Leid und sie kann das Verhalten ihres Mannes abschätzen. Sie durchschaut Davids Motive und sie kennt den Charakter ihres Mannes. Sie erfasst die Situation und ihre Möglichkeit. Sie hätte tatsächlich auf dem Sofa sitzen bleiben und passiv ihr Schicksal erdulden können. Doch sie ist nicht nur sehr empathisch, sie kann sich nicht nur gut einfühlen, sondern sie ist auch mutig und klug und beschließt aktiv, die Situation mit den Mitteln, die sie hat, zu ändern. Fast alle Menschen haben so ein Einfühlungsvermögen, eine Empathie. Einige Menschen nicht, aber fast alle. Und nun ist es, glaube ich, wichtig, dass wir bei Abigail lernen, nicht nur uns einfühlen zu können, sondern damit auch gut umzugehen. Es zum Wohl und zum Nutzen unserer Situation oder unserer Umwelt oder unserer Mitmenschen einzusetzen. Die Fähigkeit, die Gott uns geschenkt hat, Gedanken, Motive, Persönlichkeitsmerkmale anderer Menschen zu erkennen und nachzuempfinden. Abigail zeigt uns, wie wichtig es ist, diese Fähigkeit einzusetzen, aktiv zu nutzen. Also die tiefliegenden zwischenmenschlichen Ursachen einer kritischen Situation zu erkennen. Nach friedlichen Mitteln zur Lösung zu suchen, sich einen Esel zu nehmen, sich auf den Weg zu machen. Auf die Frage, wie nun Gott in der Geschichte von David und Abigail vorkommt, gibt es keine so einfache Antwort. Die Bibel erzählt nicht, dass Gott selber erscheint, das Wort ergreift und zu Abigail sagt, hier, ich schicke dich zum David, richte ihm aus in meinem Namen. Und trotzdem wird Gott in dieser Geschichte als aktiv Handelnder benannt. Wie kann das sein? Zunächst spricht Abigail von Gott. Dem Gang der Erzählung nach müsste sie sagen, ich bin gekommen, weil ich dich von einer großen Dummheit, einer großen Blutschuld abhalten will. Aber sie sagt, der Heilige, Gott, möge dich davon abhalten, in Blutschuld zu geraten, indem du dir mit eigener Hand hilfst. Sie sagt, Gott ist der, der hier handeln will. Ist das geschickte Rhetorik? Ist das eine bewusste Behauptung, die Gott nur in Anspruch nimmt, um David rumzukriegen? Oder spricht sie absichtlich von Gottes Plan, damit es David möglich wird, von seinem Vernichtungsschwur abzulassen? Denn wenn Gott selbst ihn durch Abigail davon abhalten will, dann muss er seinen Schwur ja nicht mehr in die Tat umsetzen. Oder ist es Abigails Einsicht über Gott, die sie als weise Frau hat, dass Gott Unheil verhindern kann, auch durch Menschen, die vielleicht nicht gerade jetzt einen Anruf Gottes gehört haben, geh und sage. Mit der von Gott bestimmten Königswürde von David wäre eine Blutschuld unvereinbar. Und deshalb ist es natürlich in Gottes Sinne, David davon abzubringen. Und deshalb sagt Abigail auch, Gott selbst ist der Eingreifende, Gott hält dich davon ab. Es bleibt offen, ob sie sich selbst als von Gott direkt gesandt ansieht oder einfach ihre Vernunft walten lässt. Gott handelt, um David vor einem Fehler zu bewahren. So viel ist klar. Und auch wenn Abigail es selbst nicht ausspricht, so sagt sie damit, Gott handelt im Moment auch durch mich. Und dann David. Auch er versteht Abigails Handeln. Gesegnet sei der Heilige Israels, der Gott Israels, der dich mir heute entgegengeschickt hat. Gott handelt an ihm durch Abigail. So sieht es auch David. Deshalb sagt er auch, dass Gott selbst es sei, der ihn vor Blutschuld bewahrt. Gott tritt also in dieser Erzählung nicht selbst auf den Plan, er spricht nicht selbst und doch heißt es, er handelt. Gott handelt und David hört auf seine Weisung durch Abigail. Unterwegs mit Gott, wir heute. Interessante Frage, handelt Gott selbst durch Menschen, auch ohne sie aktiv zu beauftragen und ihnen zu offenbaren, was sie tun sollen? Kann man überhaupt so sicher wie Abigail sagen, dass Gott selbst es ist, der handelt? Und was heißt das für uns Frauen und Männer heute? Hören wir durch andere Menschen Gottes Ruf zum Frieden, zu einem gottgewollten Umgang mit anderen Menschen, Menschen mit Einschränkungen, Kindern, Fremden? Und auch dann, wenn diese Menschen nicht selbst aktiv von Gott sprechen zu uns, sehen wir sie als von Gott Gesandte, die uns Gottes Botschaft weitergeben? Macht Gott sie trotzdem für uns zu einer Stimme und schickt sie uns? So wie David es über Abigail sagt, ist Gott dann nicht etwa selbst am Handeln, wenn wir hören, was uns im Namen der Vernunft und auch im Sinne Gottes gesagt wird? Zwei Beispiele. Ich weiß nicht, ob Sie mal vom Königsfrieden, vom Damenfrieden von Cambrai gehört haben, 1529. Louise von Savoyen, Mutter des französischen Königs François I. und Margarete von Österreich, Tante des Kaisers des Heiligen Römischen Reichs Karls V. Da der französische König François aus dem Haus Valois und der Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Karl V. durch mehrere vorangegangene Kriege und gegenseitige Demütigungen nicht mehr miteinander verhandeln konnten, ohne das Gesicht zu verlieren, wurden Louise und Margarete nach Cambrai entsandt, um einen Frieden auszuhandeln. Sie zogen mit prächtigem Gefolge in der Stadt ein, sorgten für eine festliche und kultivierte Stimmung und residierten in zwei gegenüberliegenden Gebäuden. Zwischen diesen Gebäuden hatten sie einen überdachten Gang einrichten lassen, sodass sie sich ungesehen und zwanglos, begleitet von Beamten und Beratern, treffen konnten. Und natürlich wurden auch die zerstrittenen Monarchen über das Fortgehen unterrichtet. Das Treffen dauerte mehr als 3 Wochen, in denen sie mit Ehrgeiz und Geschick verhandelten. Beide Seiten machten Zugeständnisse, und so wurde am 3. August 1529 der Damenfrieden von Cambrai unterzeichnet. 2 kluge Frauen, die die Weltgeschichte beeinflussten. Kennen wir Beispiele kluger Menschen, die Krieg und Streit verhindert haben? Sicher auch. Ein kluger Mann hat mir erzählt, in seiner Jugend hatte er eine Freundin aus einem Nachbarort. Ein junger Mann von dort forderte ihn deshalb zu einer Schlägerei auf. Zudem sagte er, geh schon mal raus und warte auf mich. Und dann ging er auf einem anderen Weg nach Hause. Man muss ja nicht jeden Krieg, der einem angeboten wird, führen und nicht jeden Fehdehandschuh, der einem hingeworfen wird, aufgreifen. So können wir eigentlich nur mit Irmgard Spieker bitten, schenk uns Weisheit, schenk uns Mut für die Zeit, in der wir leben, für die Liebe, die wir geben. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut für die vielen kleinen Schritte. Gott, bleib du in unserer Mitte. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut. Und wenn Gott uns jemand in den Weg schickt, der uns eine gute Idee, eine hilfreiche Idee weitergibt, dann können wir ja einfach Gott danken und das Richtige tun. Amen.